Herzlich willkommen bei Feinhörig, dem Podcast über Glaube, Gemeinschaft und Gesellschaft. Ich bin Silas Wolfsberger und war 2021 im Freiwilligenteam der OJC. Während ich dort mitgelebt habe, durfte ich natürlich in den Genuss ausgiebiger WG-Abende mit meinen beiden Mitbewohnern und den WG-Begleitern kommen. Und an so einem WG-Abend durfte ich jetzt mal wieder teilnehmen. Die Frage danach, wie man einen Fokus für das eigene Leben finden kann, beschäftigt in einer Gesellschaft voller Ablenkung alle. Am stärksten betroffen sind aber vielleicht die jungen, medienaffinen Generationen. Nicht zuletzt deshalb haben die WG-Begleiter der aktuellen Männer-WG, Frank und Mitch, mit ihren Jungs, Johannes, David und Lionel, genau dieses Thema behandelt. Grundlage dafür ist ein Vortrag von Theologe und Philosoph Johannes Hartl, in dem er die zentralen Erkenntnisse seines Buches Die Kraft eines fokussierten Lebens darstellt. Diesen Vortrag haben sich meine fünf Gesprächspartner zusammen angeschaut und versuchen zusammen, ihr Jahr in Gemeinschaft fokussiert zu gestalten. Also nochmal zusammengefasst, Hartl hat ein Buch geschrieben, Hartl hat darüber gesprochen, die OJC-Männer üben sich im offensiv fokussierten Leben und ich frage sie, wie das geht. Wie Johannes Hartls Vorträge also praktisch angewendet aussehen, wie gemeinschaftliches Leben und Lebensfokus zusammenfinden und welche Herausforderungen es dabei gibt, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche beim Hören genauso viel Spaß, wie ich ihn beim Aufnehmen hatte. Ich darf heute mit euch über fokussiert Leben reden. Ich glaube, wir machen am Anfang einmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde, dass ihr einfach einmal ganz kurz euren Namen sagt, dass unsere Hörer nachher eure Stimmen zuordnen können zu eurem Namen. Frank, möchtest du beginnen? Wie heißt du?
Ich bin der Frank Dangmann aus Rheinhessen. Das kann man unschwer am SCH erkennen.
Ja, ich bin der Mitch. Hallo.
Schön. Ich bin der Silas.
Ich bin der Johannes.
Ich bin der David.
Ja, ich bin der Lionel aus Sachsen, ne?
Ich habe mich erst mal ein bisschen gewundert, beziehungsweise es kam auch in der Redaktion so auf, die Jungs haben da irgendwie was zusammen sich angeschaut. Frank ist ganz wild darauf, es zu erzählen. Lieber Frank und Mitch, warum schaut ihr euch mit euren WG-Jungs so einen Vortrag an? Warum beschäftigt euch das Thema fokussiert Leben?
Ich würde sagen, also das Thema fokussiert Leben vom Johannes Hartl ist mehr so ein Einmalding, aber irgendwie die Grundlage für alles, was dann an WG-Abenden kommt. Wie hat das angefangen? Irgendwann mal habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte denn ein gutes Thema für einen WG-Abend sein? Habe gemerkt, das ist ein Thema, das betrifft einen. Mich und die Männer und alle und irgendwie immer. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es. Das schauen wir uns an gemeinsam. Und das haben wir auch dieses Jahr relativ früh geschaut, der zweite WG-Abend vielleicht. Und alle Themen, die darauf folgen, sind irgendwie lose auf diesem fokussiert Leben als Basis aufbauend.
Und was ist das Interessante und das, warum du sagen würdest, dass junge Leute in der Jahresmannschaft sich damit auseinandersetzen sollten?
Ja, also wie gesagt, nicht nur junge Leute, also auch Frank und ich können davon, glaube ich, ziemlich arg profitieren. Aber jetzt gerade für unsere Männer, die machen ja alle hier einen Freiwilligendienst. Ich würde sagen, so einen Freiwilligendienst macht man, gerade weil man vielleicht noch nicht so richtig weiß, was man später machen möchte, um quasi irgendwie eine Richtung zu finden, um quasi seinen Fokus zu finden oder sich auszurichten auf etwas. Und wenn man schon so einen Freiwilligendienst macht, um sich zu fokussieren, dann kann man das ja auch ganz bewusst als Thema machen, fokussiert Leben.
Ich fand es deswegen sehr inspiriert, wie der Mitch das eingebracht hat, weil ich den Eindruck habe, das passt so in dieses, was eine Aufgabe für uns als Nachfolger Jesu ist, Leben zu gestalten, kreativ zu sein, nicht gelebt zu werden, sondern selbst zu leben, herauszufinden, was ist mir wichtig, was will ich nicht tun. Und das hat er so ein bisschen fokussiert im wahrsten Sinne des Wortes und hat so einen Rahmen geschaffen und das hat mich wirklich persönlich auch sehr inspiriert. Und es ist so, dass wir versuchen mit den Männern die Themen zu bedenken, zu lesen, die uns eigentlich auch unter den Nägeln brennen und das macht unsere Männergemeinschaft aus, dass in der Regel wir uns da gegenseitig auch sehr befruchten. Weil wir Generationen übergreifen. Wir sind ja im Grunde um drei Generationen hier beieinander.
Genau, das habe ich letztes Jahr schon festgestellt und das stelle ich auch dieses Jahr jetzt wieder fest mit den Männern, dass der WG-Abend ja eigentlich nichts ist, was wir vorbereiten für die Männer, sondern wir machen das zusammen. Wir profitieren da genauso von. Das ist nicht der Lehrer und die Schüler, sondern ein gemeinsamer Kreis irgendwie.
Da schließt sich natürlich unmittelbar die Frage an, wie es euch denn gefallen hat. Oder habt ihr vielleicht so zwei, drei ganz prägnante Gedanken, die euch da sofort hängen geblieben sind?
Ich kann gerne mal anfangen. Das, was mir jetzt prägnant irgendwie beigeblieben ist, dieses, dass man, wenn man nicht fokussiert lebt, eben einfach super viel verliert. Also sowohl von Qualität vom Leben als auch von meinen Aufgaben, die ich eigentlich zu tun habe. Ich glaube, also wenn man jetzt auszieht und sowas, gehört man mit vielen neuen Aufgaben, sowohl sozial als auch körperlich, beansprucht. Und man verliert schnell den Überblick, wenn man eben sich nicht fokussiert auf Sachen. Wenn man sich auf sein Handy fokussiert, dann dauert halt alles länger und dann fällt halt was runter hin.
Ist auf alle Fälle wichtig, fokussiert zu leben, finde ich auch mit, weil das gibt dir einen gewissen Rhythmus in deinem Alltag. Und du siehst auch deine Werke jetzt nicht so sofort, sondern die sieht man dann so nach und nach. Wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag eine Stunde laufen geht am Tag, sieht man das in 15, 20 Jahren oder so, sieht man das auf alle Fälle.
Das spätestens, ja.
Das, ja, hoffe ich mal, ja. Dass da auf alle Fälle man sich was antrainiert hat. Und das passiert ja nicht von einem einen Tag auf den nächsten. Das braucht halt alles Zeit.
David hat das Buch als einziger komplett gelesen.
Der Hartl führt eine gute Mechanik an, wo er sagt, dass es Dinge gibt, die dringend und wichtig sind. Also er macht quasi ein Vierfelder-Modell, wo unten links in der Ecke quasi das Feld ist unwichtig und nicht dringend, oben links dringend und nicht so wichtig, unten rechts wichtig, aber nicht so dringend und oben rechts quasi das goldene Feld dringend und wichtig. Da habe ich ein Zitat mir rausgeschrieben zu der Thematik, das lautet: Die Kraft eines fokussierten Lebens bedeutet, sich regelmäßig und beständig für das Zeit zu nehmen, was wichtig ist, aber nicht dringend ist. Je mehr du dich auf die Dinge konzentrierst, desto sinnorientierter und erfüllter wirst du langfristig leben. Und da würde ich ihm schon recht geben, weil wir, glaube ich, oft Dingen nachjagen, die irgendwie uns dringend erscheinen, aber nicht so wichtig sind, oder dass wir am Handy sind, was nicht wichtig und nicht dringend ist und wir da Zeit für unsere langfristigen Ziele vergeuden. In unserer Infozeit dienstags morgens holen wir unseren Planer raus und verschriftlichen unsere Woche, und das, würde ich sagen, hilft auch ungemein. Also
Hartl sagt ja, da hilft ein Stundenplan einfach.
Genau, also es ist genau nicht ein Stundenplan, aber ein Wochenplan. Und da gehen wir auch gemeinsam die Woche durch, was quasi fest im OEC-Alltag schon integriert ist. Und dann jeder persönlich kann dann auch seine Termine, seine Ziele und auch Aufgaben eintragen. Und das, finde ich, hilft, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Also da ist jetzt nicht jeder alleine, weil sonst würde ich das auch nicht so machen, auch in dem Ausmaß. Und dass wir da quasi uns verbrüdert haben, einfach uns da immer wieder updaten, auch im Austausch oder sowas. Also dass wir da ständig miteinander interagieren und unterwegs sind.
Ich würde kurz das praktische Beispiel bei diesen vier Feldern, direkt habe ich das erste Mal verstanden, bei diesem Feld wichtig, aber nicht dringend, dachte ich mit 60, das ist eine Krebsvorsorge. Es ist wichtig, aber gar nicht dringend. Und deswegen schiebe ich sie eigentlich seit Jahren vor mir her. Aber es könnte sich rächen. Und das finde ich bei dem fokussierten Leben, das zu tun, was mir wirklich wichtig ist. Und wo ich merke, hey, da will ich meine Zeit für einsetzen und nicht für alles andere, was mich zerstreut und ablenkt und auch nett ist. Und auch nicht schlimm, aber letztendlich bleibt das, was mir wirklich wichtig ist, bleibt dann auf der Strecke, weil ich nicht dazu komme.
Und da sagt ja Hartl auch, die Zeit wird nie kommen, wo man für die wichtigen, nicht dringenden Dinge Zeit hat. Würdet ihr denn sagen, dadurch, dass ihr diesen Vortrag angeschaut habt, sind euch Sachen aufgefallen, mit denen ihr von dieser Fokusperspektive her gedacht unzufrieden wart in eurem Leben?
Ja, ich würde mal die steile These aufstellen, dass in unserer Generation die meisten zu viel Handy konsumieren oder Medien. Und ich würde sagen, das springt einem prägnant direkt ins Auge, wenn man sich damit wirklich befasst. Und das war auf jeden Fall bei mir, dass ich dadurch versuchen will, das bewusster zu konsumieren und zu gucken, wie viel Zeit ich da vergeude, wirklich. Also das ist ja wirklich in dem Feld nicht dringend und nicht wichtig. Und der Hartl hat auch in seinem Buch einen schönen Satz: Was in deinem Wochenplan nicht vorkommt, kommt in deinem Leben nicht vor. Da ist es, glaube ich, so ein Prozess, da zu gucken, was angestoßen wird und ja, sich so ein bisschen zu hinterfragen und zu reflektieren.
Ich finde ja auch ganz cool, dass das Fokussiert Leben, dass es ja nicht nur so ein Projektmanagement-Buch ist, um alles noch besser und schneller zu machen, sondern es spricht auch so Lebensthemen an. Also was mich ganz begeistert ist, wie er über den Bore-out versus Burnout redet. Also dass man ganz oft vielleicht denkt, man ist überfordert, aber in Wahrheit ist man unterfordert oder gelangweilt oder hat das Ziel nicht im Blick oder weiß nicht, wofür man tut, was man gerade tut. Als jemand jetzt, ich bin jetzt inzwischen 31, ich würde sagen, so langsam habe ich einen Platz gefunden, aber viele Jahre habe ich einfach mich beschäftigt mit der Suche nach dem Sinn oder was will ich eigentlich im Leben erreichen und dann auch zu sehen, ich bin unglücklich, egal ob ich viel oder wenig arbeite, wenn ich quasi nicht irgendwie erfüllt bin dabei. Und das finde ich auch so gut, dass er das auch anspricht und dass es nicht nur so ein reines Produktivitätsding ist.
Da spricht er ja von der Vision, in die man sich irgendwie eingebettet fühlen muss. Jetzt gerade bei dir, Mitch, ist das ja ganz spannend. Du bist ja vor ein paar Jahren erst wieder hergekommen hier mit deiner Frau. Würdest du sagen, in der OJC erlebst du ein fokussiertes Leben auf eine gemeinsame Vision hin?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß zumindest, wofür ich das tue, was ich tue. Das ist schon mal super. Ich liebe, dass er ja auch so viele Bilder verwendet. Und ein Bild, was mir auch immer hängen bleibt oder was ich für mich selber auch immer wieder mir zuspreche, ist, worauf du zielst, bestimmt, wer du wirst. Also was man im Blick nimmt, das bestimmt eigentlich den Weg. Nicht der Weg bestimmt das Ziel und ich muss einfach mal loslaufen, sondern ich muss wissen, was will ich und dann laufe ich los. Und hier in der OJC habe ich schon das Gefühl, alles, was ich tue, auch wenn es manchmal nervig ist, ist irgendwie für so ein großes Ganzes.
Und das schafft dann auch Fokus?
Ja, schon. Wenn ich manchmal keinen Bock habe, weiß ich, ich mache es jetzt und dann bin ich am Ende vielleicht erschöpft oder wie auch immer ein bisschen genervt, aber ich bin nicht seelisch unglücklich, sondern ich habe trotzdem irgendwie so einen gewissen Erfüllungsgrad erreicht. Und das finde ich super.
Erlebt ihr das auch so?
Ich glaube, wäre meine Arbeit vielleicht nicht unbedingt, weil da arbeite ich und das ist meine Arbeit und die finde ich auch cool und so. Da denke ich, glaube ich, selten an den großen Auftrag der OEC. Ich glaube, was mir hilft, ist die Gemeinschaft und auch der Rahmen. Also ich musste eben daran denken, dass Hartl auch auf Routinen eingeht oder Gewohnheiten, oder das kommt bei Fokus unweigerlich auf. Und dass uns kleine Gewohnheiten, Rituale gut tun. Und da ist die OEC natürlich vielleicht auch ein Stück weit Vorreiter. Als Männer machen wir unseren Morgenstart und danach jeder Stille. Und das hilft mir schon mal, weil ich das sonst, glaube ich, nicht so machen würde. Und da habe ich schon mal die Morgenroutine, dann haben wir mittags ein Gebet, wo wir bewusst auch die Arbeit unterbrechen und uns nochmal auch auf Gott fokussieren wollen. Und dann ist quasi die Challenge noch abends irgendwie und da habe ich jetzt bei mir fest seit ein paar Wochen, dass ich mich immer einmal dehne vorm Schlafengehen. Und das hat sich jetzt so weit etabliert, glaube ich, dass ich das nicht mehr in Frage stelle, sondern das mache ich jetzt halt. Ja, man muss versuchen, seinen Tag da zu gestalten, weil wenn man seine Zeit nicht plant, dann planen es andere für einen und dann lebt man halt ein Leben, was nicht seins ist.
Ja, ich glaube, für mich hilft das schon, der größere Auftrag. Also mir sagt das Leitbild und Auftrag der OJC auf jeden Fall sehr zu. Und deswegen ist auch irgendwie das FSJ für mich ein Ausrichten natürlich auch auf das Werk hier und auf die Ziele, dass ich da einstimme. Und natürlich durchdringt das dann auch meine Arbeit, ob ich jetzt den Sinn dahinter sehe oder nicht, weiß ich trotzdem, dass es was Gutes ist, dass auch mal Aufgaben, die vielleicht ein bisschen nervig sein können, doch ihren Sinn erfüllen. Im letztendlichen Ding.
Ja, finde ich auch. Bei mir ist es ähnlich wie David. Ich fokussiere mich dann auf die Arbeit und dann nicht erstmal auf dieses Außenherum, wofür ich das alles mache. Manchmal im Versand weiß ich dann auch, für was ich das mache. Wenn ich zum Beispiel Spendenbriefe oder so einpacke oder irgendwelche Lieferungen, dann muss ich da schon daran denken, dass das für was ganz Großes ist, das quasi für eine Spendenaktion ist zum Beispiel. Was uns auch im Alltag hilft, für mich persönlich auf alle Fälle, ist Freitag früh das Abendmahl. Das ist auch immer so eine große Sache. Auch wenn es in der Frühe ist, man hat Bock, man hat Lust und es ist einfach diese Routine. Ich und Johannes waren auf Seminar. Mir hat das schon ein Stück weit gefehlt, dann einfach Freitag früh dann zu sagen, gut, komm, wir gehen jetzt ins Abendmahl. Oder irgendwo hin, wo wir quasi die Gemeinschaft haben. So.
Jetzt hat ja das immer so einen schönen Teil, wo man irgendwie sagen kann, wir nutzen unser Leben irgendwie mehr und dadurch haben wir viel mehr Zeit und sind viel zufriedener und so. Aber das kostet ja schon auch ganz schön was. Also ich habe jetzt neulich einen anderen Vortrag von Hartl gehört, wo er ziemlich radikal das Konzept von Work-Life-Balance abräumt. Wie geht's euch mit diesem Gedanken?
Ich würde sagen, der klingt natürlich unbequem und ich habe jetzt auch das Buch gelesen und da sagt es auch eine Lösungsstrategie, die heißt, mach's dir unbequem. Also ist schon natürlich ein Thema, wo man an sich selber arbeitet, das muss man wollen, aber das ist, glaube ich, bei ganz vielen Themen so. Und ich glaube, dass wir oft diese Work-Life-Balance, das beschreibt er auch in seinem Buch, dass das nicht zur Entspannung führt, sondern dass man sich quasi ablenkt oder
was anderes. Das, was man live nennt, praktisch.
Genau, dass das Ablenkung ist und dass man sich eigentlich nur noch mehr vorballert und dann schläft man noch wenig, weil man am Handy abends war und dann steht man am nächsten Tag auf und hat überhaupt gar keine Lust auf die Arbeit oder ist dann nicht ausgeruht und sowas. Und ich glaube, wenn man fokussiert lebt oder das versucht, ein Stück weit das einzubauen, dass man zwar gestresst ist, aber dadurch, dass man auch weiß, wie man damit umgeht, viel zufriedener ist und dadurch, glaube ich, dann auch produktiver. Also ist ja generell mit Arbeiten und so gerade große Debatte und so, würde ich ein Stück weit zustimmen, dass man auch mehr arbeiten kann, als wir in Deutschland vielleicht gerade tun. Aber ich glaube, wenn man generell sich versucht, da zu fokussieren, zu planen, dass man da dann automatisch besser oder produktiver oder sowas wird, ja.
Dass einem das nicht mehr so als Last, die dann durch die Freizeit praktisch ausgeglichen werden muss, erscheint, ja. Was ja offensichtlich nicht so gut funktioniert auch.
Genau, sondern dass man vielleicht auch ein Stück weit dann Lust hat, auf da was anzupacken oder ich glaube auch versteht, wie man tickt oder weiß, wie man das dann angehen muss. Er sagt zum Beispiel, eine Hilfe ist, dass man das Schwerste zuerst angeht oder das, was man gar nicht machen will, weil man morgens die beste Zeit am Tag hat und oft schieben wir es dann auf, mache ich oft genauso und dann vergeuden wir aber unsere besten Stunden mit Sachen, die uns leicht fallen und uns Spaß machen und am Ende des Tages ist immer noch diese schwere Aufgabe da und wenn man das als erstes packt, hat man mehr Kopf dafür und wenn man es schafft, hat man gleich eine Dopaminausschüttung und hat noch mehr Lust. Also dann kann man besser noch durch den Tag gehen.
Ich merke das auch bei Wanderungen, wenn ich einen Berg steige mit Freunden, dann ist uns klar, dass wir uns A, fokussieren müssen, wir müssen konzentriert sein, wo ist der Weg und dann ist uns aber auch klar, wir müssen eine Leistung bringen. Aber das ist nicht negativ, sondern da ist die Leistung positiv und wir wissen, wir werden abwechselnd mal einen Hänger haben, wo wir denken, boah, warum wollte man da eigentlich hoch? Hier ist doch auch schön. Die Überwindung, die Leistung zu bringen, den Schweiß einzusetzen und dann am Gipfelkreuz sich abzuklatschen, das Kreuz zu begrüßen und zu merken, hey, wir haben das zusammen geschafft, wir haben aneinander beigestanden. Leistung muss wieder viel mehr positiv bewertet sein. Und auch, dass man nicht permanent die Angst hat, man brennt aus oder man ist zu erschöpft, man kann sich immer erschöpfen.
Und das hat ja auch die Angst vor dem Burnout.
Genau, genau. Sich schon, also, ja. Dass man alles so schaumgebremst macht. Also ich glaube jetzt Mitch mit seiner Tochter, auf einmal schaffst du es mit 6 Stunden Schlafe, weil die Notwendigkeit ist einfach da. Aber das kann man nicht immer machen. Und deswegen gibt es ja auch den 7. Tag, den Sonntag, wo ich dann wirklich sagen muss, und jetzt mache ich nichts. Und das fällt mir sehr schwer. Auf einmal treibt mich die Leistung an. Ich habe so viel Freude an der Leistung, dass auf einmal die Zugmaschine ist. Und da merke ich, deswegen ist das Gebot des Ruhetags ist für mich ein rettendes Gebot. Da höre ich auf. Da gehe ich nicht ins Büro. Also dieses Gleichgewicht in Balance zu bringen.
In dem Buch ist auf jeden Fall auch essentiell die Entspannung, wenn man jetzt arbeitet und so, dass da man ja auch Stress erlebt und dass es danach ohne Entspannung nicht geht und dass halt die Entspannung oft bei uns Ablenkung ist und nicht Entspannung und dass zu einem fokussierten Leben unbedingt die Entspannung auch dazugehört und sich zur Ruhe zu gönnen und zu gucken, was brauche ich und ja, er hat da so ein paar Ideen genannt, aber ich glaube, das sieht für jeden anders aus, sei es in der Natur eine Stunde spazieren oder einfach mal gar nichts machen und wirklich stille zu sein und sich wahrzunehmen. Oder auch Sport zu machen, irgendwie solche Sachen. Ich glaube, das ist heutzutage auch ziemlich schwer oder fällt mir auch schwer, weil wir dauerbeschallt sind. Und da ist es wirklich immer ein Ring, auch da dann runterzukommen und sich nicht noch mehr inneren Traffic aufzuladen. Oder man verschiebt einfach das, was man empfindet oder diesen Stress verschiebt man einfach, indem man sich ablenkt und dann kommt es aber an anderer Stelle wieder hoch. Also das habe ich auch selber erlebt, wenn ich dann abends nicht mir kurz Zeit nehme, dass meine Seele das verarbeiten kann den Tag, dann liege ich halt danach eine Dreiviertelstunde wach, obwohl ich eigentlich schlafen will, weil mein Kopf, der muss es einfach verarbeiten.
Ich merke auch, ich habe meine besten Tage, wenn ich dann am Ende des Tages sagen kann, heute habe ich viel geschafft. Also nicht im Sinne von, heute habe ich viel gearbeitet, sondern heute konnte ich viel erledigen. Weil manchmal ist es ja auch unbefriedigend, wenn man viel arbeitet und am Ende kommt irgendwie nichts dabei raus. Aber wenn man auch wirklich was geschafft hat, was erreicht hat, oder wenn ich gerade an was Größerem dran bin, dann arbeite ich auch mal ein bisschen länger, wenn ich weiß, das schaffe ich heute noch, weil mir das ein viel besseres Gefühl gibt, als dann zu sagen, ja komm, dann schiebe ich das auf morgen, mache es morgen zu Ende. Also so Sachen erledigen fühlt sich einfach auch gut an. Und ich merke dann auf der anderen Seite auch, wenn ich jetzt ganz lange mal nicht arbeite, manchmal im Urlaub oder manchmal einfach auch nur am Wochenende oder so oder jetzt gerade auch in meiner Elternzeit. Also es klingt so blöd, ich bin ja kein Workaholic, aber ich erwische mich dann trotzdem, wie ich an Themen denke, die irgendwie mit meiner Arbeit zu tun haben. Irgendwelche Programmierthemen, werde ich mich dann doch irgendwie weiterbilden oder informieren und es ist ja dann auch nicht entspannend. Das ist ja eigentlich auch wieder irgendwie Arbeit im Schafspelz.
Und das würdest du eher als negativ bewerten?
Das ist negativ, ja, natürlich. Nee, genau. Es geht ums Schaffen, also wirklich was erledigen und nicht nur irgendwie daran denken, weil man ja eigentlich gerade Freizeit hat.
Frank, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen mit dem Sonntag und dass da auch die Ruhe irgendwie als Kontrastprogramm zu dem Schaffenden, also ist ja auch bei Hartl wichtig, der sagt ja, es braucht einen Moment der Ruhe an jedem Arbeitstag. Ihr macht ja jetzt alle so zumindest vorschriftsmäßig eine Stunde Stille am Tag. Würdet ihr sagen, das hat euch geholfen, ein fokussierteres Leben zu führen? Weil also für mich war das schwierig.
Also ich finde, morgens um 6.30 Uhr für eine Stunde gute Entspannung zu finden, ist auf jeden Fall nicht leicht. Ich muss sagen, wenn ich die Stille generell anschaue, ist es schon was, was mich perspektivisch eigentlich gut in den Tag starten lässt. Aber dafür muss ich ja auch in Anführungszeichen mir Zeit extra nehmen und bewusst werden, dass ich die Stille nehmen will. Also nur eine Stunde wach zu sein, fokussiert mich jetzt nicht und hält mich nicht in der Haltung, wo ich dann in den Tag starten kann. Und ich muss selber sagen, ich lege das Handy jetzt weg und ich nehme extra Zeit für Jesus und extra Zeit für mich und mein Inneres, damit ich sozusagen aus einer Haltung der Ausgeglichenheit in den Tag starten kann. Weil ich hatte auch Stillen, wo ich einfach was anderes gemacht habe, keine Ahnung, Küche zum Beispiel aufgeräumt oder sowas, weil muss ja aufgeräumt werden. Und dann natürlich arbeite ich dann nicht aus einer entspannten Haltung, sondern eher aus dem gestresst und da muss noch und da muss noch und da muss noch. Man muss das lernen, sich Quality Time für Jesus und Quality Time für mich zu nehmen.
Ich glaube, für mich ist morgens jetzt die Stille auch nicht unbedingt Entspannung, weil also ich komme aus dem Schlaf. Und ich glaube, das ist mehr so ein Ausrichten auf den Tag. Und also ich mache so, dass ich mein Handy auch erst dann nach der Stille das erste Mal angucke. Ich habe durch Frank letztes Jahr einen analogen Wecker. Das ist nämlich immer eine schöne Ausrede, aber und dann brauche ich mein Handy gar nicht. Und dadurch habe ich da eine Stunde schon mal offline. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und was ich dann versuche zu machen, ist Losungen, ein bisschen Bibel lesen oder jetzt gute Bücher. Die letzten zwei Tage habe ich dann das Buch gelesen. Und ich glaube, das hilft dann schon auch, wenn man sich einfach ausrichtet, wie als Christen auf Gott und auf seinen Tag, dann geht man auch weniger gestresst, habe ich das Gefühl, in den Tag. Und ich glaube, das hat dann auch Folgen für den Tag danach. Also ich merke, dass wenn ich dann keine Stille mache oder dann geschlafen habe und dann ist es so ein bisschen abgehetzt, das tut mir dann nicht gut. Und dann merke ich, da bin ich nicht so ausgeglichen und nicht so bei mir. Und deswegen hat es, glaube ich, dann auch spätere Folgen dann am Tag und dass man da vielleicht dann nicht so gestresst ist oder so. Ja.
Ich finde die Stille für mich persönlich sehr schwer. Es ist für mich ein sehr großes Lernfeld, wo ich wirklich selber gucken muss, wie ich das handhabe. Weil ich kenne ja so jetzt zumindest die halbe Stunde früh, kenne ich jetzt so nicht in dem Sinne. Und am Anfang war es eigentlich was Neues. Und es war so, ey cool, ich habe eine Stunde Zeit für mich und habe Verschiedenes ausprobiert. Frank hat mir auch ein Buch gegeben, wo ich dann mir frühs eine Kerze angezündet habe und dann Bibelvers gelesen und dann gebetet. Ich habe mich so ein bisschen ausprobiert, was jetzt so das Beste ist. Ich habe auch die Bibel angefangen zu lesen, aber jetzt mittlerweile hat das so ein bisschen abgeflacht. Ich stehe früh auf und dann setze ich mich ins Gebet und dann ist einfach bloß stilles Zuhören und den Text, den irgendwann mal lernt man den auswendig, den hat man dann einfach im Kopf und dann war es das. So, ich muss da wieder reinkommen, mir persönlich die Stille zu nehmen. Auch für wichtige Themen oder Tag zu planen oder sonstiges. Aber fällt halt gerade sehr schwer.
Gut, ja, das ist nicht immer gleich leicht im Jahr.
Mir hilft der Rhythmus natürlich. So wie gesagt, die Männer warten auf mich, also bin ich da. Und dann habe ich auch nicht immer so eine matzerfüllte Zeit. Aber ich schreibe mir die Arbeitspunkte auf des Tages. Ich habe ein paar Gebete, die ich in mein Stillzeitbuch geklebt habe. Also ich versuche einfach so, wie das Gespräch mit einem guten Freund zu führen. Sag ich mir, lieber Gott, ich weiß ganz genau, was du an meine Projekte tun kannst. Aber vielleicht hast du auch was, ich für dich tun könnte. Also das ist eine gute Zeit für mich. Da merke ich, das tut mir gut, das tut meinem Tag gut. Und dann bin ich auch nicht mehr so gehetzt, weil ich den Tag irgendwie bewusst angegangen bin.
Also die OJC-Stille ist echt so eine Mischung aus Tagesplanung und geistlicher Zeit.
Ja.
Das ist, ja, wirklich. Ja.
Das ist so eine Hinwendung zu Gott, aber auch eine Ausrichtung auf den Tag. Was ist heute? Ich bin ja auch ein bisschen verpeilt mit den Terminen und da hilft mir das mal, der Terminkalender zu gucken. Oh, das Bibelstudio. Oh, heute ist ja Gespräch und heute habe ich ja Baumeeting. Da neige ich schon dazu, da, wenn ich keine Stille mache, sause ich in den Tag. Mit Handy bist du ja überall auffindbar und da ist der Stress vorprogrammiert.
Ich bin gerade in einer Zeit, wo ich gar keine Stille mache. Bin jetzt gerade in Elternzeit. Und ich merke richtig, dass ich gar keine Orientierung mehr habe. Ich weiß nicht, welcher Tag ist, weiß nicht, welche Uhrzeit ist. Demnächst war ich bei einem Geburtstagsfrühstücksbuffet Und in meinem Kopf war irgendwie, dass ich jetzt hier zum Kaffee und Kuchen komme. Und dann stand ich vor dieser Käseplatte und habe mich richtig gefreut, dass es was Richtiges zu essen gibt. Und dann habe ich erst gemerkt, es ist ja gerade mal um 10 und ich habe Hunger. Also irgendwie mein Tag- und Nachtrhythmus ist gerade so verschoben. Und da merke ich dann schon, die Stille als festen Punkt jeden Tag ist, was das auf jeden Fall hilft. Noch mehr als dieser Wecker, weil man einfach nochmal kurz sich Zeit nimmt. Und manchmal hatte ich auch Tage, da war meine Stille dann doch irgendwie nur Viertelstunde, 20 Minuten kurz einen Kaffee trinken und die Losung lesen. Aber einfach ganz bewusst den Tag beginnen, das hilft so.
Hartl sagt dann, aus diesem fokussierten Leben können so Momente entstehen, wo man so richtig Flow hat. Da fließt es dann richtig und du hast das Gefühl, das geht irgendwie mehr oder weniger von selber. Erlebt ihr solche Momente? Auch vielleicht gerade ihr drei, seitdem ihr ein Stück weit vielleicht mehr darauf achtet, fokussiert zu leben, mehr?
Also natürlich verbinde ich jetzt irgendwie Flow mit so einem positiven Gefühl. Ich mache alles super gerne und es macht alles so viel Spaß. Und die Realität ist dann eher, dass es mir selten Spaß macht. Auch so die Sachen, die dann aufliegen, mehrere Wochen, natürlich die Sachen, die ich nicht so gerne mache und die nicht so viel Spaß machen. Und dann gibt es schon Zeiten, wo ich sage, hey, ich habe einen guten Tag, ich hatte eine gute Stille, ich hatte eine gute Arbeit und ich fühle mich fähig, mich dem anzunehmen. Und wenn ich mich bewusst dem annehme, dann funktioniert es auch. Und dann funktioniert es auch mal an einem Tag fünfmal besser als an den 5 Tagen davor. Und dann hat man nicht den Dopaminausschuss, weil es Sachen sind, die man nicht so gerne macht. Aber dann am Ende merkt man schon, wenn man zurückguckt, dass es doch die Sachen sind, die wichtig waren, die dringlich auch irgendwie waren, die man aufgeschoben hat. Aber dieses Gefühl, dass man so mit Spaß und Freude alle seine Aufgaben erledigt und man setzt Haken nur nach Haken, selten, selten.
Ja.
Ich habe wieder ein Zitat. Flow ist der Zustand, also der Sweet Spot zwischen Überforderung und Unterforderung. Da beginnt es dann auch Spaß zu machen. Und am Wochenende hatte ich so ein paar Themen, wo ich mit mir selber mich beschäftigen musste. Und das habe ich auch eine Woche aufgeschoben und da habe ich mir dann halt mal Zeit genommen. Und das ist auch was, was eine Hürde für mich ist, was ein bisschen schwierig ist, was mir jetzt vielleicht nicht direkt Spaß macht. Aber als ich dann die Blätter vor mir hatte, die Fragen und dann auch mal eine Stunde drin war, dann hat es auch Spaß gemacht, also über mich nachzudenken, über Zukunft und sowas. Und ich glaube, das ist genau das. Also das erlebe ich auch manchmal bei der Arbeit, wenn man herausgefordert ist, da was zu machen. Und dann muss man es machen und dann denkt man sich rein und dann fängt es irgendwann doch an, Spaß zu machen. Also ich habe ja so ein Knobelpuzzle gebaut fürs Erfahrungsfeld und da, das habe ich, oh, wollte ich auch nicht machen, aber musste ich halt machen, weil der Thomas das gesagt hat. Und ist ja auch richtig und ist ja auch meine Aufgabe. Und ich habe es gemacht. Und irgendwann, als man die Knoten überwunden hat, hat es dann auch irgendwie Spaß gemacht.
Auch gerade lang an einer Sache dran zu bleiben, nennt Hartl da ja als Kriterium dafür, was nötig ist, um diesen Flow zu erleben.
Sozusagen. Ja, ich glaube, man ist dann ganz bei der Sache und zitiert oder beschreibt seinen Freund, ich glaube, den Autor von den 3 Fragezeichen. Und der bringt dann in einem Tag Flow mehr guten Text zustande, als in 5 Tagen nicht fokussiert schreiben. Natürlich schafft er das irgendwie zu schreiben, weil er Autor ist. Aber er sagt, wenn man sich darauf vorbereitet, ein paar Tage vorher, wenn man anfängt schon mal zu schreiben und darüber nachdenkt, dann kommt man da rein und dann kommt was Gutes dabei raus.
Lionel, würdest du sagen, du erlebst ab und zu einen Moment des Flows?
Ja, ja, also auf alle Fälle auf der Arbeit auch, genauso wie im Gym. Beim Training, manche Tage, die sind dann echt, wo ich sage so, ah, heute Training war überhaupt nicht gut. Aber manche Tage, da denke ich, Mensch, da hast du aber weggefetzt, da hast du weggefetzt, da hast du alles, was ging, hast du gemacht. Und das merkt man dann auch nächsten Tag, das ist so ein Zeichen. Wenn du sagst, ja, heute Muskelkater, da weißt du, was du gemacht hast. Und das finde ich auch gut. So. Zum Beispiel auch heute bei der Arbeit, mussten heute Nachmittag Spülmaschine sauber machen und hast du zwar am Anfang ein bisschen keinen Bock und so, aber es muss halt gemacht werden, damit die Flächen frei sind, damit du dann auch sauber machen kannst. Und wenn du da immer drinnen bist, dann läuft das Ding. Dann easy peasy.
Mitch, du hast das vorher schon so ein bisschen angerissen oder ich weiß gar nicht mehr, ob du es so gemeint hattest, aber dass praktisch aus dieser Beschäftigung und diesem sehr Drinsein in dem Fluss der Arbeit schon auch so sein kann, dass man dann viel mit heimnimmt und irgendwie viel noch dran rumdenkt in Momenten, wo man das eigentlich nicht mehr so brauchen kann. Kann man das mit dem Flow auch übertreiben?
Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Mii-Problem auch. Das habe ich auch vor der OEC schon gemacht und habe meine Arbeitsthemen oft mit nach Hause geschleppt. Manchmal habe ich das Gefühl, in der OEC fällt es mir schwer, in der Arbeit so richtig in den Flow zu kommen, weil das irgendwie so vielschichtig ist und dann bin ich hier an was dran und dann kommt hier noch eine Anfrage von dort und dort kommt noch jemand und braucht Hilfe mit seinem Handy und gleichzeitig noch 3 E-Mails. Da habe ich manchmal das Gefühl, das ist schwer. Und ganz oft merke ich dann, in den Flow komme ich, ich würde sagen, die letzten 2 Stunden, wenn dann vielleicht ein paar Leute früher Feierabend machen und weniger Anfragen kommen oder irgendwas ist, dann geht es bei mir nochmal richtig los. Oder manchmal dann auch, wenn dann keiner mehr im Büro ist und ich ganz alleine sitze. Also ich glaube nicht, dass man es in dem Flow wirklich übertreiben kann.
Aber
wenn
man kommt nicht immer so leicht rein.
Genau, ja. Genau. Und wenn man nicht reinkommt, ich glaube, das ist dann der Moment, wo man das Zeugs mit nach Hause schleppt. Ja. Wenn man es nicht schafft, das gescheit abzuarbeiten oder abzudenken oder so. Wenn ich nämlich einmal an einem Tag wirklich viel geschafft habe, dann ist der Abend auch frei.
Frank, wie erlebst du das? Ich habe die Arbeit mit dir immer als verhältnismäßig fokussiert wahrgenommen, weil du ja schon einfach ein relativ unabhängiges Programm hast und jetzt nicht noch in 7 verschiedenen Teams und im Vorstand und Schatzmeister bist. Würdest du sagen, du hast ein fokussiertes Leben, in dem du diese Flow-Momente hast?
Also bei mir ist ja so, ich habe Montag und Dienstag meinen Assistent und meine Assistentin und da weiß ich, an dem Tag kann ich nicht da mal gucken, was so noch da rumliegt. Oder, sondern da habe ich 2 junge Menschen an meiner Seite und da will ich, dass die abends ein Gefühl haben, sie haben was geleistet. Mhm. Sie haben was ausprobiert, sie haben was getan, was der Gemeinschaft geholfen hat, sie haben Probleme gelöst. Und das hilft mir zur Fokussierung komplett. Also habe ich eine Liste, immer wenn mir etwas einfällt, denke ich, oh, das könnte ich mit dem Johannes oder mit der Chiara machen. Zack, zack, schreibe ich das auf. Und dann Mittwoch, Donnerstag kommen dann so die schwierigen Probleme dran, die ich so ewig vor mir herschiebe. Und so hoffe ich, dass ich gegen Donnerstag schon Ende habe, ich könnte direkt ins Wochenende gehen. Und dann bin ich auf Verstörungen und so offen. Also will ich auch nicht genervt reagieren, wenn Dinge, und bei mir ist halt so mein Arbeitsalltag, Dinge, die gehen einfach kaputt. Die fragen ja nicht, ob sie kaputt gehen dürfen, sondern die gehen einfach. Und dann, wenn ich dann nicht schon ein bisschen was geschafft habe, dann werde ich dann auch unleidlich. Und das möchte ich mir und auch den anderen nicht zumuten. Also das Fokussierte hilft mir sehr zu meinem inneren Wohlbefinden.
Ja, und auch da sieht man ja nochmal schön, dass es bei Fokus eben nicht darum geht, nur eine ganz bestimmte Sache zu machen, sondern eben zu schauen, dass man die geplant macht und strukturiert, ja?
Wieder ein Zitat. Fokus bedeutet, präsent zu sein für mich und für das Gegenüber da sein oder eben für die aktuelle Aufgabe. Fokussiert bedeutet, präsent zu sein, einfach da zu sein, wo wir sind. Und wenn du jetzt zu Hause bist, dann bist du nicht an deinem Arbeitsplatz, dann bist du nicht im Flow. Und ich glaube, dass es eine bewusste Entscheidung ist oder ein Vorbereiten, dass man da reinkommt oder einzusteigen. Und dann flacht es vielleicht irgendwann ab oder man sagt, so, jetzt ist Feierabend und dann ist es vorbei. Und ich glaube, dieser Zustand ist nicht einfach so da, sondern dafür muss man auch schon ein Stück weit was tun und die Rahmenbedingungen schaffen, dass das passieren kann. Also wie Mitch gesagt, ich glaube, wenn man die Arbeit mit nach Hause nimmt, liegt das an einem selber oder dass einen das stresst oder dass da irgendwer anders vor ist. Und da ist ja auch in seinem Buch recht konsequent, dass man manchmal auch Nein sagen muss. Und das fällt mir auch schwer, aber dass man dadurch auch in den Fokus kommt.
Klar, also wenn ein Kriterium für ein fokussiertes Leben ist, dass man immer nur eine Sache gleichzeitig macht, dann muss man eben auch gucken, dass man das sich so frei hält, ja? Hartl sagt, man braucht, um ein fokussiertes Leben zu leben, ein Tor, auf das man schießt und einen Trainer. Frank hat das jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, dass er sich da auch als Fokus-Ermöglicher oder Flow-Ermöglicher für seine Assistenten praktisch sieht. Würdet ihr sagen, ihr habt hier in der OJC Trainer gefunden, Vorbilder, die ein fokussiertes Leben leben, an denen ihr euch orientieren könnt und die euch helfen, fokussiert zu leben?
Na, zum Beispiel die Heidi.
Deine Arbeitsanleiterin im Gästehaus.
Aber sie geben mir auch ein Stück weit vor, auch selbstständig zu sein. Wo sie dann sagen, mach das und ich mach das so.
Wenn man gemeinsam unterwegs ist, wie wir jetzt, wird man auch wahrscheinlich schnell selber zum Fokustrainer. Also mir fällt gerade ein, der Frank hat irgendwann mal gesagt, dass er gerne öfters ins Mittagsgebet gehen würde und ab und zu habe ich ihn dann schon angerufen, wie heute, 5:45 und habe gesagt, Frank, Mittagsgebet. Und dann hat er kurz gesagt, er kann nicht und dann ist er doch aufgetaucht.
Ja.
Also ich glaube, dadurch, dass man einfach gemeinsam unterwegs ist, profitiert man natürlich von denen, mit denen man unterwegs ist. Aber man kann auch selber, wenn man das will, Anstoß geben. Und sonst sind die Mentoren prädestiniert wahrscheinlich dafür. Und ich habe auch einen ziemlich guten Arbeitsanleiter erwischt. In dem Sinne.
Ja, ich glaube, das trainiert Wollen spielt auch irgendwie eine große Rolle. Also wenn ich da mit einer Haltung reingehe, sozusagen, wo ich mich herausfordern will, kriege ich auf jeden Fall genug Platz und genug Hilfestellung, dass ich herausfordert sein kann, aber mich nicht hilflos fühle. Das schätze ich persönlich sehr. Und das, was David gesagt hat, dieses gegenseitig Anteilnehmen, finde ich auch sehr wertvoll, weil mir fällt es persönlich teilweise schwer, handwerklich Sachen zu machen. Ich bin eher sozial begabt und manchmal stöße ich da wirklich an meine Grenzen. Aber dann gibt es Momente, wo Frank einfach da ist und mich unterstützt und ich das dann trotzdem hinbekomme, wo ich sage, so, das hätte ich vorher nicht geglaubt. Und dann gibt es auch Momente, wo ich Frank, glaube ich, unter die Arme greifen kann und sagen kann, wenn irgendwas gerade nervt, dass ich einmal nachhelfe, fokussiert bleiben. Und ich glaube, das habe ich immer als sehr gewinnbringend erlebt.
Es ist ein großer Segen, dass wir ein Stück weit die Anonymität aufgehoben haben, sondern dass wir uns gegenseitig auch befragen, transparent werden. Jeder hat so sein Privatding und darf das auch machen, aber wir sind eigentlich da, weil wir auch miteinander wachsen wollen. Und das hat auch Konsequenzen. Also mir tut das gut, mir macht es auch Freude zu wachsen. Und mir macht es Freude, wenn David sagt, hey, du wolltest beten gehen. Dann sage ich, ja, ich wollte, aber jetzt gehe ich. Und dann gehe ich aus dem Mittagsgebet und habe das gemacht, was ich wollte. Toll. Bin ich sehr froh, dass wir uns da auch miteinander verbünden, um die Dinge zu tun, die wir wollen. Und ich hoffe, dass da in mir auch was wächst, dass ich nicht immer jemand brauche, der mich zum Mittagsgebet motiviert, sondern dass da auch eine Gewohnheit, ein Wollen in mir wächst und ich das mehr tun.
Während meiner Jahresmannschaftszeit auch, diese Verbindung war ganz wichtig. Also, dass man gesagt hat, ich kann jetzt nicht mich wieder ins Bett legen, statt Stille zu machen, weil meine WG-Kollegen müssen ja auch. David hat ein Zitat.
Quasi, also er führt in seinem Buch eine Trainingseinheit an, die er zum Ausprobieren anbietet und das ist Rechenschaftspartner. Gibt es ja auch in vielen anderen Modellen, aber er schreibt, zwischen Idee und Umsetzung liegt eine entscheidende Frage. Gibst du jemanden Rechenschaft? Und er beschreibt das in seinen Akademien, die er da betreibt mit seinen Mitarbeitern, dass da auch oft junge Leute, dass da die Erfolgsrate immens hochgeht, wenn sie mit Leuten darüber sprechen, oder das merke ich auch bei mir selber, oder wir haben es jetzt schon beschrieben, wenn man jemand anders sagt, ich will das machen, und der auch Interesse hat an dir, dann wird er auch mal nachfragen oder du berichtest ihm, und dann kommt man sich halt auch doof vor, wenn man es nicht macht. Also das ist, glaube ich, schon ein immenser Push.
Und auch da kann ja Verbindung helfen, Sachen auszusortieren und neu reinzunehmen. Und das sind ja die beiden Elemente, aus denen sich dieser Fokus dann zusammensetzt, den Hartl beschreibt.
Also gleichzeitig ein bewusst und fokussiertes Leben sieht bei jedem anders aus. Hartl sagt ja, wohin ich ziele, bestimmt wohin ich treffe. Und wenn wir alle auf dieses bewusste und konzentrierte Leben zielen, kann man sich auch um einiges besser helfen. Also ein einfaches Nachfragen nach der Arbeit, hey, wir haben beide einen freien Abend, was willst du machen, was will ich machen? Einfach um uns nochmal dran zu erinnern, hey, wir wollen das ja beide irgendwie erreichen, wir wollen beide das machen, auch wenn ich vielleicht andere Ziele habe als meine Kollegen, kann man sich ja trotzdem in dem Willen, das zu tun, verbinden.
Nervt auch manchmal die Frage, aber
ja. Ist nicht böse gemeint.
Ja. Nein, ich weiß, ich will das ja auch. Ja. Was ich noch dachte zur Rechenschaft, ich glaube, dadurch, dass wir uns auch quasi ein Stück weit das Recht gegeben haben, einander in das Leben reinzusprechen, ist die Gefahr natürlich, dass man irgendwo bei ertappt wird oder dass jemand auch vielleicht was kritisiert oder was Hartes sagt, aber dadurch geben wir den anderen das Recht, unsere Blindspots zu entlarven, also was wir auch vielleicht gar nicht so sehen, oder wenn jemand sagt, hey, mir ist das aufgefallen, das, ja, ist das so gut? Und dann fängt man eher drüber nachzudenken und vielleicht merkt man das selber gar nicht.
Falls dir dieses Gespräch Lust macht, ein Jahr als Freiwilliger in der UJC zu leben, oder wenn du jemanden kennst, für den das etwas wäre, dann guck mal in die Beschreibung unter dieser Folge. Dort findest du den Link zu unserem Freiwilligenprogramm. Und wenn du zu alt bist für ein FSJ und die UJC trotzdem ein bisschen erleben willst, dann abonniere unsere kostenfreien Magazine Salzkorn und Hoffen und diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Dieses Gespräch ist im nächsten Salzkorn zum Beispiel als Text erschienen. Schau mal rein.
Hartl sagt, die Weisheit "Give it 10 years", also schau irgendwie langfristig, wie es wird, wird unterschätzt. Also zu sagen, ich fange jetzt an, auch ohne unmittelbar was zu sehen, und ich sehe was, und er sagt das dann immer mit den Reiskörnern, dass man da irgendwie auch ernten wird, wenn man langfristig investiert und wenn man im Kleinen treu ist. Was würdet ihr sagen, wo ist das bei euch so? Wo fangt ihr jetzt schon an, obwohl ihr sagt, wahrscheinlich sehe ich das, was ich ernte, erst in 10 Jahren?
Also ich würde sagen, auf alle Fälle bei mir ist es Training, körperliches Training, auch in dem Sinne dann auch die auf die Ernährung achten. Ich trainiere seit 1,5 Jahren. Ich sehe auf alle Fälle schon, was ich gemacht habe, aber ich denke mal, in 10 Jahren wird das auf alle Fälle nochmal viel krasser aussehen als jetzt. Ja, das ist auch wie wenn du jetzt ein Ziel hast und drauf sparst. Oder Finanzen. Einfach Kontrolle über deine Finanzen zu haben. Mir persönlich fällt es auch manchmal schwer, Kontrolle über meine Finanzen zu haben, was ich jetzt ausgebe und was ich bekomme. Und da muss ich auch wieder daran arbeiten. Eine Zeit lang hat es auch nochmal gut funktioniert, aber ist wieder abgeschwacht. Deshalb muss ich wieder daran arbeiten, das mir alles aufzuschreiben, was ich monatlich für Ausgaben habe und ja, damit ich einfach den Plan habe.
Auch da wieder, das hilft, eine Übersicht zu gewinnen über das, was man tut, um einen Fokus zu setzen.
Es wird unterschätzt, was in 7 Jahren passiert und überschätzt, was in 1 Jahr passieren kann. Und ich würde sagen, vielleicht in unserer Lebensphase, wo wir jetzt auch noch irgendwie gucken, was wir machen und wo es der Rahmen noch nicht so gesetzt ist, gibt es vielleicht auch einige Sachen, wo man sich noch gar nicht so darauf vorbereiten kann oder was man pflanzen kann. Aber ich glaube, was auch Lena mit dem Training schon angedeutet hat, sich versuchen, körperlich fit zu halten, Sport zu treiben, auf seine Finanzen zu achten oder die Stille zu halten. Das sind ja alles Sachen, wo man hinterher profitiert und vielleicht ziehen sie sich ein Leben lang durch, vielleicht auch nicht. Aber es ist erstmal auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und dann ist ja auch die Frage, warum sollte ich das nicht tun? Dann kann man ja auch hinterher gucken, was es für Auswirkungen hatte. Und ich glaube, der Harte spielt auch immer mit dem Gedanken, dass man es ja auch mal machen kann einfach. Also man hat ja nichts zu verlieren, außer Zeit. Und wenn man unfokussiert lebt, dann vergeudet man eh Zeit. Also ja. Von daher kann man es auch mal ausprobieren und mal gucken.
Also ich glaube, ich würde das auch so sehen und ich würde es in noch einen größeren Rahmen setzen. Einfach das zu pflegen, was ich liebe. Das heißt, mein geistliches Leben, meine Beziehung zu Gott, mit meiner Frau Zeit zu haben, mit meinen Söhnen, wenn sie da sind, Zeit zu haben. Einfach das zu pflegen, was ich liebe. Meinen Körper auch mal einen Spaziergang 2-mal die Woche, das habe ich mir jetzt vorher genommen, das mache ich auch schon länger. Das ist, glaube ich, so eine Richtung, wo da was wächst in meinem Leben. Wie wir den Vortrag das erste Mal gehört haben, da bin ich bei Mitch in die Duolingo-Familie eingedreht. Und ich habe jetzt schon 360 Tage, wo ich jeden Tag 10 Minuten Englisch gemacht habe. Ob das wohin führt, weiß ich nicht. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts 360 Tage am Stück hintereinander gemacht. Also ich staune über mich selbst eigentlich. Ja? Und langsam komme ich so in so einen Tritt rein und ich hoffe, es fruchtet, aber ich habe es zumindest gemacht. Und habe nicht nur gejammert, dass da nichts wird in meinem Leben.
Und aber gesagt, halt, man müsste mal.
Man müsste mal, ja. Und eigentlich würde ich ja gern wollen, aber das ist alles nur so Möglichkeitsformen. Aber das einfach zu tun und dann kontinuierlich dran zu bleiben und das führt irgendwo hin. Und das macht Lionel ein gutes Vorbild mit seinem Gym, seinem Training, auf was Maggie, ja, ich muss Dinge trainieren. Und das sage ich ja auch immer, Leute, lasst uns auch geistliche Muskeln trainieren, weil nur so werden sie wachsen. Und da hört halt dazu, ins Bett gehen, aufstehen, Stille machen und vielleicht nicht eine Stunde, sondern eine halbe Stunde ist ein guter Anfang. Aber das regelmäßig, da wird sich was auswachsen in seinem Leben. Bin ich auch felsenfest überzeugt von.
Also ich finde natürlich in 10 Jahren, ist es allein die Frage, was wünschst du dir in 10 Jahren, ist ja schon schwierig genug. Also.
Ja, voll. Also, total.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich natürlich irgendwas arbeiten werde, was anders ist als jetzt und auch andere Beziehungen pflegen werde, hoffentlich vielleicht eine Familie habe. Und alles wird sehr radikal anders sein in 10 Jahren, als es jetzt ist. Und das, was aber gleichbleibend ist, bin ja ich und auch irgendwie meine Verletzung, das, was ich mitbringe. Und deswegen ist das ja auch ein Investitionsjahr in mich, weil das ja alles formt um mich. Wer ich bin und was ich von mir denke und wie ich handle und was ich als meine Leidenschaft sehe und was ich will in meinem Leben. Also Nachfolge Jesus spielt da für mich persönlich ein großes Ding und da ziele ich auch ultimativ drauf. Und ich glaube, dass das ein Jahr sein kann, wo ich das fest in meinem Leben noch mehr reinhauen kann, um zu sagen, wenn ich jetzt die nächsten 10 Jahre Nachfolge Jesus bin mit 100%, dann werde ich da auf jeden Fall wo ankommen, wo Gott mich haben will.
Ich hatte noch einen Gedanken zu dem 10-Jahres-Ding. Ich glaube, er selber gebraucht das Bild von einem Garten, aber ich finde das auch sehr passend, dass man seinen Lebensgarten sich vorstellt und dass es da ja verschiedene Pflanzen gibt oder was man pflanzen möchte. Und da passt zum Beispiel bei 10 Jahren so ein Obstbaum. Also wenn du den jetzt pflanzt, dann wird der in 1 Jahr keinen Apfel haben, dann wird der in 2 Jahren keinen Apfel haben. Aber in 7 Jahren hängen da vielleicht schon 20 Äpfel dran. Und so gibt es, glaube ich, Pflanzen, die wachsen dann lange. Aber die muss man pflanzen, wenn man sie haben will. Wenn man Äpfel aus dem eigenen Garten haben will, muss man den Baum auch pflanzen. Da kann man, glaube ich, dann ganz gut überlegen, was will ich in meinen Garten pflanzen oder was will ich hinterher für Früchte auch haben und dann anhand da zu gucken, was muss ich jetzt konkret machen, damit ich das erreiche.
Ich finde es absolut wahr, dass man unterschätzt, was in 7 oder in 10 Jahren passiert. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch gar keine Ahnung, was in 7 Jahren sein wird oder in 10 Jahren. Also mir geht es ein bisschen wie Frank mit Duolingo. Ich bin da ganz stolz. Bei mir gerade läuft es auf Sparflamme, aber wer weiß, in 7 Jahren zeigt sich vielleicht auch die Sparflamme. Ich finde es so krass, wenn ich 10 Jahre zurückdenke. Da war ich ja auch so alt wie ihr jetzt hier. Und da konnte ich natürlich auch mir noch nicht vorstellen, wie es in 10 Jahren aussehen wird. Dass ich dann eine Ausbildung anfange, wieder abbreche, die Liebe meines Lebens kennenlerne, ein Studium durchziehe und jetzt am Ende wieder hier in der OEC bin. Das hätte mir mit, ja genau, und jetzt mit Kind, das hätte mir vor 10 Jahren jetzt so niemand sagen können. Also man unterschätzt, was in 10 Jahren passiert.
Also David müsste eigentlich jetzt noch einen Satz vorlesen vom Hartl. Ja. Entscheidungen sind dein Freund.
Was bedeutet das? Entschuldigung, das müsst ihr jetzt mir noch kurz erklären.
Mut, Entscheidungen zu treffen. Leben wächst bei Ja und Nein. Und nicht das einfach nur laufen zu lassen. So, ich weiß nicht, unverbindlich, vielleicht, mal sehen, habe ich Lust, habe ich keine Lust. Sondern mich zu entscheiden, das hilft mir persönlich immens.
Der Johannes hat auch gesagt, das, was ich auch vielleicht einmal täglich sage, von nichts kommt nichts. Und so ist es.
Und zwar in einem Jahr nicht und in 10 Jahren nicht.
Genau.
Ja. Von nichts kommt nichts.
Nichts kommt nichts.
Von nichts kommt nichts. Ah, hat er gesagt. Das war mäßig.
Da kann man doch mal was mitnehmen. Fokus ist also viel mehr als Konzentration. Fokus ist eine Lebenseinstellung, die viele Bereiche unseres Alltags berührt. Im Gespräch mit diesen jungen und mitteljungen Männern wird es für mich richtig anfassbar. Ich finde, dieses Gespräch ist ein schönes Beispiel, wie die OJC es jungen Menschen ermöglicht, theoretische Überzeugungen ins echte Leben zu überführen. Vielleicht hört Johannes Hartl unsere Folge ja. Er wäre bestimmt stolz auf uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.